Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Britta Wirz ist zu Gast. Sie ist seit mehr als 10 Jahren Geschäftsführerin der Karlsruher Messe. Allein durch die bisherigen Absagen und Verschiebungen von Messen sind mit zu 3 Milliarden Euro Einbußen für die Gesamtwirtschaft zu rechnen. Das sagt der Verband der deutschen Messewirtschaft. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Köster.
Sie verantworten damit mehr als 300 Messen, Veranstaltungen, Kongresse. Hatten Sie Pläne für eine solche Ausnahmesituation in der Schublade?
Nein. Und ich glaube, auch mit Fug und Recht behaupten zu können, dass keiner meiner zahlreichen Kollegen und Kolleginnen auch einen solchen Plan hatte. Denn diese Auswirkungen dieser Corona-Pandemie, die hat sich keiner von uns in einem Szenario vorbereitet.
Was war denn die erste Messe oder Veranstaltung, die Sie absagen oder verschieben mussten?
Also wir in Karlsruhe sind, sage ich jetzt, mit relativ großer Wucht von der Pandemie betroffen gewesen, dahingehend, dass wir einen freikirchlichen Kongress Willow Creek aus dem zu Gast hatten in der DM-Arena und wir am Freitagmorgen, den 28.02., eine Nachricht bekamen vom Gesundheitsamt, dass einer der Referierenden dort Corona-positiv getestet worden war. Und das war noch so zu Beginn dieser pandemischen Situation, so dass wir erstmal natürlich auch Wissen aufbauen mussten, sehr, sehr schnell handeln mussten, überprüfen. Ja, wir haben sehr, sehr eng mit den Behörden uns abgestimmt, mit welchen Kontaktpersonen dieser Referierende auch in Kontakt war, konnten die auch gemeinsam mit dem Veranstalter, der extrem kooperativ war, diese Personen ausfindig machen. Und in der Tat sind dann auch aus diesem direkten Kontaktkreis, in dem er war, auch dann Menschen erkrankt. Aber es ist Gott sei Dank gelungen, so rechtzeitig zu handeln, als dass die Teilnehmenden nicht in Gefahr waren. Und natürlich galt den Teilnehmenden den Schutz auch der eigenen Mitarbeitenden erstmal unsere ganz erste Aufmerksamkeit in dieser sehr schwierigen Situation.
Ja, die Gesundheit steht natürlich an oberster Stelle, aber es geht auch um den Erhalt einer wirtschaftlichen Leistungskraft und dann die soziale Akzeptanz der notwendigen Maßnahmen. Wie stellen Sie sich denn gerade auf eine mögliche Rückkehr ins Alltagsgeschäft ein?
Also zunächst mal ist es richtig, dass wir erstmal Gesundheit, Schutz der Mitarbeitenden, Schutz der Ausstellenden, der Besuchenden, das war für uns die oberste Maxime und ich glaube, da spreche ich auch für alle Kollegen. Jetzt haben wir uns versucht, erstmal das Krisenmanagement erstmal voranzubringen, die Veranstaltungen zu verlegen, die Hunderte bis zu Tausenden Kontakten mit Besuchern, mit Ausstellern dahingehend zu managen, als dass Ersatztermine gefunden werden konnten, zum Teil, die aber jetzt zum Teil auch schon wieder geplatzt sind aufgrund der, sage ich mal, doch weiterhin sehr unsicheren Situation. Und wir haben, glaube ich, gerade, und jetzt spreche ich speziell für die Messewirtschaft, das ist ja ein, sage ich mal, besonderer Bereich innerhalb der Veranstaltungswirtschaft, dass wir durchaus sehen, dass unsere Häuser durchaus in der Lage sind, durch ein konsequentes Management der Veranstaltungen, sowohl in Sachen der Hygiene als auch in Sachen natürlich auch der Personensteuerung, auch im Bezug auf die Kontaktermittlung und auch die Kontaktnachhaltung auch hier Systeme zu präsentieren, die helfen können, auch eine sorgsam geplante Wiederanlaufsituation im Herbst herzustellen.
Großveranstaltungen dürfen bis zum 31. August vorerst nicht durchgeführt werden. Wie haben Sie auf diese Entscheidung reagiert?
Ja, zunächst galt ja die Verfügung auch des Landes Baden-Württemberg bis zum 15.06., die ein Veranstaltungsverbot implizierten. Und das ist jetzt dann zum 20. April dann verlängert worden auf den 31. August 2020. Wir haben das durchaus antizipiert, dass eine solche Verlängerung kommen würde. Und deshalb ist jetzt, glaube ich, gerade für unsere Veranstaltungswirtschaft, gerade die großen Herbstmessen stehen vor der Tür ab dem September, ist natürlich jetzt die große Frage, wie geht es hier weiter? Insofern ist der Sommer, der Juli, August für die Branche natürlich auch ein zusätzlicher Verlust, aber in der Regel kann man sagen, ist die Messewirtschaft in diesen beiden Sommerferienmonaten normalerweise jetzt nicht im Peak, sondern das wird auch genutzt, um die Hallen zu sanieren, um mal die Kanäle sauber zu machen, die Fenster ordentlich zu putzen, Wartungsarbeiten und dergleichen durchzuführen, damit damit wir für den Herbst dann wieder gerüstet sind. Und dieses Rüsten für den Herbst, das müssen wir jetzt organisieren.
Bedeutet dann aber gleichermaßen auch, dass die Zeit jetzt gerade eine Hochsaison fürs Messegeschäft wäre, März, April zum Beispiel, oder?
Absolut. Wenn ich jetzt in den Kalender gucken würde, wie er normalerweise da wäre, dann wäre heute natürlich auch Vollbetrieb in der Messe Karlsruhe. Wir haben große internationale Fachmessen auch in den Herbst verlegen müssen, wie beispielsweise eine Paint Expo, die internationale Leitmesse für die Lackiertechnologie und Oberflächentechnik. Das sind natürlich Events, große internationale Veranstaltungen, die jetzt auf das Herbstgeschäft warten.
Wie viel haben Sie im Verhältnis absagen müssen und wie viel verschieben können?
Für die Messe Karlsruhe bedeutet der Zeitraum vom 28.02. bis jetzt Ende August ein Verlege- und Verschiebeszenario von rund 80 Veranstaltungen. Darunter mussten wir drei Messen regelrecht absagen, weil sie auch aufgrund der Jahreszeit und auch aufgrund der Situation nicht mehr wiederholt werden konnten. Das ist beispielsweise unsere Inventa, unsere Messe für Garten und auch die Rondevino. Parallel dazu, eine Gartenmesse können Sie natürlich nicht im Juli oder im August machen, das passt nicht. Und auch aus dem Kongressbereich verschiedene Firmenjubiläen oder auch Jahresauftaktveranstaltungen, die lassen sich natürlich nicht verschieben.
Aber manchmal bieten sich ja auch da neue kreative Formen. Also die Gamescom zum Beispiel stellt ja Online-Spiele vor. Da gab es jetzt den Entschluss, diese Messe rein virtuell im Digitalen stattfinden zu lassen. Ist das eine Lösung, die auch bei Ihnen bedacht wird?
Natürlich schauen wir sehr, sehr stark auf alle digitalen Möglichkeiten und Assets. Wir sagen aber trotzdem, dass unser Geschäft auch das Live-Erlebnis ist und auch bleiben wird. Und ich glaube auch durch solche Pandemien, wo wir merken, wie stark uns auch das Interaktionsthema fehlt, wo uns der persönliche Kontakt fehlt, dass dadurch auch Messen und auch Kongresse, alle Formate, wo es auch um das persönliche Beieinander sein geht, dass die auch wieder eine Hochkultur erfahren werden, aber natürlich werden sie stärker digital unterlegt werden. Also wir müssen uns in der Prozesskette genau angucken, was ist sozusagen das Vorbereitende, was kann ich davon digital abbilden, was ist zum Beispiel auch das Informative, was aus so einer Messe rauskommt, wie kann ich das digital abbilden, wie kann ich das auch in digitale Produkte ummünzen und wie kann ich auch die Menschen direkt auf der Messe auch digital zusammenbringen. Das sind die Fragestellungen, die in unserer Wirtschaft da sind. Ein komplettes Ersetzen einer Messe ins Digitale, daran glauben wir nicht.
Die Branche, Messe- und Veranstaltungswesen, wer gehört da alles zu? Können Sie das einfach mal auflisten? Das ist eine ganze Menge.
Ja, zunächst mal sind es circa 20 Messeplätze in Deutschland von Nord bis Süd, im Wesentlichen in den größeren Städten, die eigene Messegelände betreiben. Darüber hinaus gibt es natürlich noch über 100 Mitglieder im EVVC, das ist der Europäische Verband der Veranstaltungszentren, wo die Kongresshäuser beispielsweise assoziiert sind. Wir als Messe- und Kongressgesellschaft haben ja auch ein eigenes Haus. Dann gibt es dann natürlich den ganzen Bereich der Konzert-Tourneeplätze auch noch bis hin, wenn sie es so weit treiben wollen, dann auch noch beispielsweise Open Airs, alle möglichen Veranstaltungen bis hin zu den Opern und Theaterhäusern. Also insofern glaube ich, dass zwischen der gesamten Veranstaltungswirtschaft überall fließende Übergänge sind. Wir zählen uns im Wesentlichen zur Messe- und Kongresswirtschaft und sind natürlich aber auch mit unseren Häusern in der Karlsruher Innenstadt auch Kulturspielstätte.
Wer haftet denn dafür, wenn eine Messe jetzt abgesagt wurde?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die sich viele Leute stellen. Im Grunde ist es so, dass von keinem der Geschäftspartner, die möglicherweise vertraglich verbunden sind, hier dieser Grund ausgeht. Es ist ein Grund, der weder in der Gewalt des Veranstalters noch in der Gewalt des Kunden steht. Und insofern müssen wir hier tatsächlich von höherer Gewalt sprechen. Und da gilt es sich natürlich immer, gegenseitig in die Augen zu gucken und zu sagen, okay, wie können wir das jetzt so regeln? regeln, dass alle Seiten fair aus der Nummer rauskommen. Und eine Gesamthaftung, die kann es nicht geben und die wird es in einem solchen Fall auch nicht geben.
Können Sie es an einem Beispiel mal erklären? Beispielsweise die Standgebühren, die vermutlich ja schon gezahlt wurden für die IT-Trans, die Anfang März hätte stattfinden sollen. Wurden die rückerstattet? Wie sieht so etwas aus?
Ja, wir haben unseren Ausstellern gesagt, dass wir die Vermesse verschieben werden. Dazu mussten wir ad hoc natürlich erstmal auch verschiedene Szenarien durchdeklinieren, Hallenverfügbarkeiten etc. pp. Und als dann der Termin klar war, dann mit dem Anfang Dezember Termin, haben wir dann sofort den Kunden das Angebot gemacht, ihr könnt gerne auf diesen neuen Termin gehen, aber wenn ihr diesen Termin nicht wahrnehmen könnt, dann erstatten wir euch sämtliche Vorauszahlungen natürlich zurück. So haben wir es auch bei den sogenannten Ticketholdern gemacht. Das heißt, alle Gäste, die sich schon Kongresstickets gekauft hatten, haben wir auch gesagt, bitte, es wäre schön, wenn ihr zu dem neuen Termin könnt, aber diejenigen, die sagen, sie können nicht kommen, da haben wir auch das Geld dann zurücküberwiesen.
Wo holt sich dann eine Messe GmbH das Geld zurück?
Ja, das können wir natürlich erstmal nicht machen, sondern wir müssen natürlich schauen, wie gehen wir mit den entsprechenden, auch bei uns auflaufenden Verlusten um. Das können wir natürlich im Wesentlichen erstmal durch Cost-Cutting, also das heißt restriktive Einstellungs- und Personalpolitik, das Zurückstellen von Investitionen, das Streichen von Ausgaben, die natürlich mit den Veranstaltungen oder mit den nicht stattfindenden Veranstaltungen einhergehen, bis hin zu betrieblichen Ausgaben, die man möglicherweise in ein anderes Geschäftsjahr hinüberzieht. Aber wir haben uns natürlich auch umgeschaut, was gibt es an staatlichen Hilfsprogrammen. Hier fallen wir, und das gilt auch für die Kollegen in der Branche, natürlich aus diesen Soforthilfemaßnahmen raus. Dafür sind wir zu groß. Zum anderen haben wir die Möglichkeit, auch in Kurzarbeit zu gehen. Und auch für die Messen in Stuttgart und Friedrichshafen und auch unser Haus gilt seit Beginn April auch Kurzarbeit. Und das ist natürlich ein Momentum, was wir nutzen, um auch natürlich die betrieblichen Ausgaben etwas herunterzufahren.
Kurzarbeit, wurden auch Mitarbeiter entlassen oder denken Sie darüber nach?
Das ist bei uns im Haus nicht der Fall. Wir brauchen natürlich unsere Mannschaft auch und jeden Einzelnen davon, sobald es wieder losgeht. Es ist ja auch nicht so, dass wir momentan kein Geschäft haben. Wir müssen natürlich die Veranstaltungen, die jetzt für den Herbst-Winter geplant sind, auch ordnungsgemäß vorbereiten. Da ist momentan natürlich, sei mal vertrieblich, im Wesentlichen die Kontaktpflege vorangestellt. Wir können momentan, obwohl wir uns viele Angebote ausgedacht haben, nicht so am Markt agieren, wie wir uns das natürlich normalerweise wünschen. Und insofern, ja, wir müssen natürlich da gucken, dass wir die Mannschaft beisammen halten.
30% weniger Besucher bei der Automobilausstellung im vergangenen Jahr bei der IAA. Britta Wirz als Geschäftsführerin der Messe Karlsruhe, haben Sie das sicherlich auch verfolgt. Ist Messe generell ein Auslaufmodell?
Ich glaube, das Modell Messe ist kein Auslaufmodell, aber es ist ein Modell, was sich immer wieder neu erfinden muss. Und das macht es gerade so spannend. Und das bedarf auch eine hohe Dynamik und auch eine hohe Lust am Messe machen. Denn die Rezepte müssen jedes Jahr neu gemischt werden. Man muss ganz sensibel die Veränderungen der Branche mit adaptieren in das Messekonzept. Und so, glaube ich, sind eher die Messen in Gefahr, die sich über die letzten Jahrzehnte und auch Jahre nicht verändert haben, die eben nicht sensibel darauf hören und agieren, was der Markt von ihnen verlangt. Also nur wer flexibel ist, überlebt.
Das bedeutet, die Konkurrenz unter den Messen wird größer. Es gab ja jetzt auch Bewerbungen um den Standort der IAA. Und Stuttgart hatte sich auch beworben, München, Hamburg, andere Städte. Jetzt geht sie nach München. Also wie groß wird die Konkurrenz durch so eine Veränderung?
Der Messemarkt ist natürlich grundsätzlich kompetitiv aufgestellt. Das ist klar. Jeder möchte natürlich Aushängeschilder, wo er idealerweise die Welt zu Gast in seiner Stadt hat. Das ist ein Grundmechanismus und den wird es auch weiterhin geben. Und insofern glaube ich, ist es klug zu schauen, wo sind Zukunftsmärkte und wie kann ich frühzeitig hier agieren, um denen auch eine entsprechende Marktplattform zu bieten. Denn Messen sind nichts anderes als Marktplattformen, wo Angebot und Nachfrage weiter zusammenkommen.
Sie sagen, die Welt zu Gast in einer Stadt. Liegt das Potenzial nicht im Virtuellen, im Digitalen? Das hat die IAA ja auch schon gezeigt. Es gab nämlich mehr als eine 500 Millionen Klicks.
Ja, natürlich ist keine Messe heute mehr denkbar ohne sozusagen ihren digitalen Zwilling. Und kein Messebesucher und auch kein Branchengast verzichtet heute auch auf den Besuch der Webseiten. Und insofern sind da natürlich wirklich Millionen Klicks und auch Views. Und da wird Content generiert über eine ganze Branche. Insofern ist natürlich auch eine digitale Plattform rund um eine Messe immer auch ein Knoten. Punkt des Interesses, weil dort wird die Innovation gezeigt, dort werden Modellneuigkeiten gezeigt und die versucht man natürlich sowohl digital abzufangen als auch dann real.
Die LearnTech ist die größte europäische Bildungsmesse. Da geht es ums digitale Lernen. Die findet immer im Januar statt. Rüsten Sie diese Messe gerade komplett um?
Ja, die LearnTech ist natürlich vielleicht tatsächlich eine Gewinnerin in diesen Zeiten, weil sie genau das tut, was heute jeder wirklich in seinem Homeoffice versucht. Digitale Lehre, Lernen, digitales Kollaborieren, das sind die Kernthemen der LearnTech und wir finden im Jahr 2021 auch dann Anfang Februar wieder statt und es ist wirklich großartig zu sehen, wie wir hier auch mittlerweile auch als Beratungsquelle sozusagen benutzt werden. Wir kriegen täglich Anrufe von Schulen, von Hochschulen, das Thema digitale Lehre, da sind wir jetzt gefragt, auch als tatsächlich als Berater, wen können wir da ansprechen? Da sind natürlich unsere Ausstellerlisten online und wir helfen da natürlich auch gerne weiter, auch Anbieter zu vermitteln.
Kurze Quizfrage zwischendrin an unseren Gast Britta Wirz, Chefin der Messe Karlsruhe. Was haben Shakespeare und Miguel de Cervantes gemeinsam?
Vielleicht, dass heute der Tag des Bieres ist und es gibt Biersorten, die so heißen. Ich weiß es nicht.
Bier ist schon mal nicht schlecht. Heute okay. Ist nicht nur der Welttag des Bieres, sondern auch der Welttag des Buches und der Todestag dieser beiden großen Schriftsteller. Und ich frage, weil Sie ein Buch mitgebracht haben, nämlich die Lebensgeschichte Ihrer Urgroßmutter. Warum war Ihnen das ein Anliegen, diese Geschichte zu erzählen?
Die Käthe Kaufmann, um die es in dem Buch geht meine Urgroßmutter, ist, glaube ich, eine Frau, die gezeigt hat, dass ein selbstbestimmtes Leben Qualität, aber auch Schattenseiten hat, insbesondere in der Zeit, in der sie gelebt hat, also Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 1980er Jahre. Und das, was sie in ihrem Leben geleistet und auch durchlitten hat, zeugt von sehr großer Selbstbestimmtheit, von sehr großem Mut. Und ich möchte Frauen damit auch ein Stück weit Mut machen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen.
Also dieses Buch, ich habe es gelesen und es ist interessant, wie Sie als badische Pionierin auch vorstellen. Und auf dem Buchcover ist schon ein Bild zu sehen. Beschreiben Sie das bitte mal.
Ja, auf dem Buchdeckel sieht man sie in ihrem Cabriolet sitzen, das direkt vor dem Karlsruher Schloss aufgenommen ist. Eine Stelle, zu die man natürlich heute überhaupt gar nicht mehr mit dem Auto kommt. Es zeigt sie am Steuer eines sogenannten Austro-Mercedes. Das war damals eine Spezialität, ein Auto, was damals bei Schömperlen und Gast erworben wurde von ihrem damaligen jüdischen Ehemann, der ihr auch ermöglicht hat und der sie auch ermutigt hat, ihre Rechte als Frau auch zu leben und natürlich als eine der ersten Frauen in Baden auch den Führerschein zu machen.
Ja, und das war dann gar nicht so einfach, dieses Modell des Daimlers herauszufinden, was sie damals gefahren hat. Also da war viel Recherchearbeit dabei. Käthe Kaufmann, vielleicht können Sie sie einfach mal beschreiben von ihren Eigenschaften her. Was hat sie ausgezeichnet? Denn sie hatte sehr herausfordernde Situationen dann im Leben.
Ja, und ich glaube, diese Situationen hätte sie auch nicht meistern können, wenn sie nicht so von der Konstitution so gewesen wäre. Also sie war sehr mutig, sehr tatkräftig, auch sehr bestimmend durchaus, aber auch lustig, familiär, eine hervorragende Köchin, wie gesagt, begeisterte Autopionierin und sie war sehr mutig, all dieweil sie beispielsweise sich von ihrem ersten Ehemann auf eigenen Antrieb hat scheiden lassen. Das ist in den 20er Jahren keine einfache Geschichte gewesen. Es musste natürlich klar sein, dass ein Verschulden in der Ehe sozusagen vorliegt. Konflikt, was ihr überhaupt das Recht zur Ehescheidung eingeräumt hat. Und sie hat dann ihren zweiten Ehemann im KZ verloren. Sie hat noch versucht, Ludwig zu retten, indem sie dann auch mit den Nazi-Schergen versucht hat, seine Berufsverbotssituation wiederherzustellen und ist eigenständig nach Berlin gefahren. Das alles hat leider nichts genutzt.
Und sie hat in der ersten Ehe häusliche Gewalt erlebt, deswegen bekam sie Recht vor Gericht. Jetzt neigt man ja meistens dazu, Dinge aus der Vergangenheit im Nachhinein zu verklären. Wie sind Sie damit umgegangen, dass das nicht passiert?
Ja, ich habe zusammen mit meinem Co-Autoren Bernhard Wagner, bei dem ich mich wirklich auch nochmal explizit bedanken mag für seine großartige Recherchearbeit, immer darauf geachtet, dass wir auf einer gewissen Sachebene bleiben und damit auch viele Originalgerichtsakten beispielsweise auch zitatgebenderweise hier in das Buch eingearbeitet haben. Und gerade beim Thema häusliche Gewalt war es mir wichtig, auch nochmal einen Blick in die Gegenwart zu richten, denn häusliche Gewalt gegen Frauen ist auch heute noch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Insofern war es mir auch eine bedeutende Stelle im Buch, als dass ich gesagt habe, das Thema darf nicht unter den Tisch gekehrt werden. Es ist auch heute für Frauen ganz wesentlich.
Britta Wirz, wir wollten über Ihre norwegischen Wurzeln sprechen. Schuld daran, kann man sagen, ist auch Ihre Urgroßmutter, Käthe Kaufmann, oder?
Ja, weil sie eine hübsche Tochter hatte.
Nämlich? Und wie ging es dann weiter?
Ja, das war Trude. Und Trude hatte sich dann in einen norwegischen Studenten verliebt. Das war mein Großvater. Er kam nach Karlsruhe, um an der dortigen Universität, die ja technisch ausgerichtet war, Chemie zu studieren. Und hatte dann als attraktiver junger Norweger dann einen Blick auf Trude geworfen. Und dann haben die beiden sich verliebt und sind dann nach dem Krieg nach Norwegen ausgewandert.
Bedeutet aber für Käthe Kaufmann, dass ihre einzige Tochter weit weg war. Wie hat sie sie besucht?
Käthe war Autopionierin. Sie war immer automobil unterwegs und deshalb hat sie auch schon direkt als Trude und die Familie dann zunächst in Bergen, später in Fredrikstad im südöstlichen Norwegen beheimatet war, auch sie immer mit dem Auto besucht. Und diese Fahrten sind tatsächlich legendär. Also es gibt Berichte noch von meiner Mutter darüber, dass sie offensichtlich bewaffnet mit Coca-Cola im Kofferraum dann auch die gesamte Strecke durchgefahren ist. Also sie hat jetzt keine Pausen eingelegt. Sie hat die kleinen Fährverbindungen offensichtlich genutzt, der sogenannten Vogelfluglinie, und ist dann nonstop bis nach Bergen gefahren. Das sind viele tausend Kilometer und die Straßen damals waren teilweise abenteuerlich.
Coca-Cola zum einen zum Durchhalten, aber den Pfälzer Wein unterschlagen Sie gerade. Wofür hatte sie den dabei?
Den Pfälzer Wein hatte sie immer dabei, weil Käthe auch eine lebenslustige Frau war. Und ein guter Wein und auch ein guter Spargel, das durfte niemals fehlen. Und natürlich war in Norwegen das Thema Alkohol schon immer rar und knapp und auch sehr teuer. Und deshalb musste die Kiste Pfälzer Wein auch immer mit dabei sein. Das ist ganz klar. Und eines Tages musste sie an der Grenzkontrolle, wurde sie genötigt, den Wein entweder zu verzollen oder dann ist sie kurzerhand abgedreht und ist zu einem Bauernhof gefahren, hat dem Bauern gesagt, hier, passt mir auf die Weinkiste auf, ich hole sie dann ab, wenn ich zurückfahre.
Ein anderes Kapitel im Leben der Käthe Kaufmann, ihr zweiter Ehemann Ludwig, wurde in Auschwitz ermordet. Weiß man wie?
Ja, wir haben das rausgefunden über meinen Co-Autoren Bernhard Wagner, dass er in einer Krankenbaracke voraussichtlich mit einer sogenannten Phenolspritze hingerichtet wurde. Das hat man angewendet für die, die zu schwach war, um sie in die Gaskammern zu schicken. Die hat man direkt mit einer Spritze direkt ins Herz exekutiert. Das war offensichtlich eine gängige Methode. Die entsprechenden Dokumente aus dem KZ Auschwitz deuten darauf hin.
Käthe Kaufmann hat für eine Wiedergutmachung, die es in so einem Fall nie geben kann, aber sie hat dafür gekämpft. Wie sah dieser Kampf aus?
Dieser Kampf war lang und zäh und Käthe hat aber nicht aufgegeben. Das war auch ihre Art. Immer wieder ist sie vor Gericht gezogen und hat sich mit den ersten Zahlungsaussichten nicht zufrieden gegeben. Sie hat grundsätzlich dafür gekämpft, eine höhere Zahlung und auch eine höhere Wiedergutmachung zu bekommen. Ihr Mann war sehr, sehr erfolgreicher Händler. Er hat mit verschiedensten führenden handelnden Firmen, insbesondere aus Amerika, Import und Export von Maschinen und Werkzeugen auch betrieben. Er war sehr erfolgreich. Sie hatten einen sehr, sehr wohl situierten Hausstand und das wurde dann auch in jahrelangen Wiederholungen immer wieder vor Gericht vorgetragen, denn viele Geschäftsakten von Ludwig sind den Flammen der Bombardements auf Karlsruhe zum Opfer gefallen. Aber aufgrund dieser Zeugenberichte, die teilweise im Abstand von 7 Jahren wieder gehört wurden, konnte sie den Gerichten deutlich machen, dass der Lebensstandard so war, dass sie dann tatsächlich eine etwas höhere Entschädigung letztendlich durchgesetzt hat. Aber das war ein sehr zermürbender, über mehrere Jahrzehnte gehender Kampf mit den Gerichten.
Seit 2009 sind Sie Geschäftsführerin der Messe Karlsruhe. Können Sie mal das reinpacken, was in so eine Stellenbeschreibung einer Geschäftsführerin gehört?
Ja, zunächst mal denke ich, gute kommunikative Fähigkeiten, denn es gilt auch hier sowohl die Mannschaft als auch die Märkte zusammenzuholen und das können Sie eigentlich nur über Kommunikation. Und natürlich brauchen Sie auch ein gewisses betriebswirtschaftliches Kernverständnis da drumherum gruppiert und auch eine große Sichtweise für Märkte, eine Faszination, glaube ich, sich mit unterschiedlichsten Branchen auseinandersetzen zu können, ganz schnell zu merken, wo sind Wertschöpfungsketten in den Märkten, was sind die Bedürfnisse meiner Kunden und welche Produkte und Dienstleistungen kann ich daran ausrichten. Ja, und dann natürlich noch eine gewisse Portion an Einfühlungsvermögen, aber auch gleichzeitig auch an Selbstbewusstsein.
Sie haben Kommunikationswirtschafts- und Kunstwissenschaft studiert in Essen. Wo ist denn dann diese Faszination für das Messewesen entstanden? Gab es da so einen auslösenden Moment?
Ja, zunächst war mein Berufsziel die Public Relations, Öffentlichkeitsarbeit beispielsweise in einer Firma zu übernehmen. Und dann kam ein sogenanntes Blog-Seminar im Rahmen unseres Kommunikationswissenschaftsstudiums und das beschäftigte sich mit Messen. Und da habe ich gesagt, Mensch, das ist ja wirklich sehr, sehr spannend, solche Marktplätze zu organisieren, Aussteller, Besucher, die Gesellschaft informiert zu halten, was da passiert und dieses kommunikative Gerüst sozusagen in ein Produkt zu verwandeln, das fand ich faszinierend.
Manchmal ist es ja dennoch ganz gut, nicht alles vorher zu wissen. Was ist gut, was Sie über die Aufgabe als Geschäftsführerin der Messe Karlsruhe noch nicht wussten?
Ja, ich glaube, dass Karlsruhe, als ich 2009 kam, durchaus ein doch vielleicht schwierigeres Pflaster war, als ich das aus der Ferne vermutet hatte. Denn der Messeneubau ist nicht ganz konfliktfrei, auch in der Politik über die Bühne gegangen. Und da gab es natürlich sehr viele Ressentiments auch, ob man das überhaupt braucht in Karlsruhe, ob das Not tut. Und ich glaube, es ist uns gelungen, durch 10 Jahre wirklich intensivster Arbeit diesem Messeplatz Karlsruhe auch eine Bedeutung einzuhauchen und auch eine gewisse Lust der Bevölkerung, auch am Messegeschehen teilzunehmen. Wir erwarten jedes Jahr 50.000 begeisterte Kunstliebhaber zur Art Karlsruhe beispielsweise. Über 100.000 Menschen sind auf jeder Offerta. Wir haben weltweit Nischenbranchenmessen entwickelt, wie eine IT-Trans. Wir haben mit der Rehab eine tolle Messe für Menschen auch mit Behinderung. Wir haben, glaube ich, mit der LearnTech wirklich aus der Nische heraus eine Digitalmesse geschaffen, die einfach auch stellvertretend für die Konzepte der Region stehen. Und das macht mich schon ein bisschen stolz.
Sie haben während Ihrer Zeit den Umsatz fast verdoppelt. Dennoch stellt sich ja auch die Frage, muss denn alles immer größer werden?
Ja, natürlich ist es schon unser Ziel, auch weiter Werte für den Standort, für die Region zu schaffen. Und das können wir natürlich im Wesentlichen, indem wir wachsen und indem wir sowohl die eigenen Messen voranbringen, aber natürlich auch guter Gastgeber sind. Gastgeber für Kongresse, Gastgeber für Kulturveranstaltungen. Und hier haben wir sicherlich in den letzten Jahren sehr viele Potenziale auch für den Standort gehoben. Wir haben viele internationale, auch wissenschaftliche Kongresse mit unserem Partner, dem KIT beispielsweise oder der Hochschule Karlsruhe, entwickelt und auch am Standort präsentiert. Und das sind viele Potenziale gewesen, die wir natürlich auch noch weiterentwickeln werden und damit die Sichtbarkeit und die Strahlkraft auch der Technologieregion Karlsruhe auch nach vorne bringen wollen.
Mag es denn jetzt sein, durch Auflagen, die auch durch eine Corona-Pandemie ausgelöst werden, dass Sie vielleicht auf andere Konzepte umschwenken müssen, dass eine Messe dadurch vielleicht kleiner wird? Überdenken Sie so etwas?
Natürlich müssen wir uns mit den Auflagen, die dort in den nächsten Monaten bei uns ins Haus stehen werden, auch damit rechnen, dass die Anzahl von Besuchenden möglicherweise beschränkt wird. Und da entwickeln wir gerade Konzepte, auch digitale Konzepte, wie wir diese Besuchersteuerung vornehmen können und dass wir genau die Leute auf die Messe bringen, die jetzt kurz vor eben einer Investitionsentscheidung stehen und damit eben eine besonders wichtige Gästeliste ausmachen, die für unsere Aussteller wiederum besonders bedeutend sind.
Wir wollten über den Alltag einer Geschäftsführerin sprechen. Wie sieht Ihr Tag jetzt aktuell aus noch? Was passiert noch?
Ja, dieser Tag ist heute etwas außergewöhnlich, weil ich nicht nur in solchen Videocalls hänge, sondern tatsächlich hier einen realen Studiobesuch habe und tatsächlich heute Nachmittag noch mit gebührendem Abstand einen Termin auch in der Messe Karlsruhe wahrnehmen darf. Und insofern ja, aber der normale Alltag sieht heute sehr digital aus. Ich arbeite sowohl vom Homeoffice aus als auch abwechselnd auch von meiner Büroinfrastruktur. Und wir sind sehr, sehr stark auf digitale Meetings, auf entsprechende Videokonferenzen umgestellt, ausgewichen. Und das funktioniert eigentlich überraschend gut. Wir werden davon sicherlich auch, wenn wir etwas stärker wieder ins Büro zurückkehren können, auch weiterhin mit diesen Tools arbeiten. Davon bin ich überzeugt. Aber trotzdem freuen sich, glaube ich, alle bei uns in der Mannschaft auf ein Zusammentreffen, auch auf ein persönliches Zusammentreffen im Büro.
Ja, aber einen Termin werden Sie auch noch nicht haben.
Einen Termin dafür werden wir nicht haben, das ist richtig. Wir haben den Mitarbeitern gerade angekündigt, dass wir an dem Homeoffice-Gebot jetzt auch noch bis zum 4. Mai festhalten und danach sukzessive schauen, was sind die Empfehlungen der Bundesregierung und an denen werden wir uns natürlich auch für die Belegschaft weiter entlanghangeln.
Bei so einer großen Vielfalt von Messen, mehr als 300 Veranstaltungen, Kongresse im Jahr, wie machen Sie ein Thema aus, wo Sie sagen, ja, das ist ein Thema, auf das springen wir jetzt? Gibt es da Trendthemen, wo Sie sagen, ja, die kommen gerade?
Ja, es gibt nach wie vor immer wieder Veränderungen in den Märkten und diese aufzuspüren und zu überlegen, ob an diesen Schnittstellen, an diesen Veränderungen auch Angebot und Nachfrage in einer Summe zusammenkommen können, die dann auch messerelevant sind. Das ist unser tägliches Geschäft auch im New Business Bereich und hier eruieren wir natürlich immer wieder auch neue Themen. Aber es ist natürlich sehr schwierig in einer Landschaft, wo schon in Deutschland rund 370 Messen im Kalender stehen, da noch ein Thema zu finden, aber es gelingt.
Welches Thema war das denn zuletzt dann?
Unser letztes Thema, was wir auf die Bühne gesetzt haben, ist die Tiny House Festival Messe. Das ist ein Special Interest Format, wie man bei uns in Fachkreisen sagen würde, wo einfach Interessenten von Tiny Häusern kommen, ihre Mobile tatsächlich ausstellen, auch Zubehör und auch Techniken weiter ausgestellt werden und die Leute sich über Baupläne austauschen, über Heizsysteme, aber auch natürlich um Fragen des Städtebaus, wie kann ich Tiny House Siedlungen beispielsweise auch städtebaulich integrieren, was braucht es an Aufstellungsgenehmigung etc. Das ist ein sehr buntes Treiben bei uns in der Messe Karlsruhe.
Gibt es auch Messen, wo Sie sagen, ja, da lagen wir einfach vom Trend her völlig daneben?
Ich glaube, dass wir an der einen oder anderen Stelle etwas zu früh dran waren. Wir haben beispielsweise schon 2012 versucht, dem Thema Cloud Computing eine eigene Plattform zu geben. Das Thema Cloud hat sich so als Querschnittstechnologie heute mit Sicherheit in den meisten Firmen schon etabliert. Neue Programmlösungen wie beispielsweise Office 365 sind ohne Cloud-Technologie nicht mehr denkbar. Aber trotzdem, da waren wir vor 8 Jahren noch etwas zu früh dran, ja.
Dann sage ich herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Britta Wirz.
Gerne.
Eins gehört.
SWR1.